Schüttelfreispruch vom Bundesgerichtshof kassiert. Nach 4 Jahren wird wieder verhandelt. In dieser Folge sprechen wir über einen tragischen Fall, ein tragisches Ereignis, aber wir sprechen auch über Besonderheiten am Gericht. Denn 9 Jahre nach einer Tat wird jetzt wieder verhandelt über das, was damals passiert sein soll. Und es steht mal wieder eine Familie im Mittelpunkt. Ein Fall in Thüringen, und über genau solche sprechen wir ja in diesem Podcast. Alle 2 Wochen montags sind wir mit einem neuen Prozess für Sie da. Und das Besondere, wir sind immer vor Ort. Und zu hören ist das in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten, Sie abonnieren den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir waren zusammen im Landgericht in Erfurt und wir haben einen Fall hier, der eigentlich vor Jahren schon mal verhandelt wurde. Aber da spielte dann eben auch dieser Satz, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Rolle, weil dann hat der BGH drauf geguckt, der Bundesgerichtshof, und hat gesagt, nee, so ganz haut da was nicht hin. Und das hat er mit deutlichen Worten gesagt, darüber sprechen wir. Und wir sprechen natürlich, worum es geht, wo wir dabei waren. Und Conny, das kannst du am besten. Worum geht's denn?
Es geht um schwere Körperverletzung. Ich sage das ja immer wieder, schwere Körperverletzung ist was Seltenes. Die ist nämlich mit bleibenden Schäden verbunden. In dem Fall wieder mal ein sehr tragischer Fall. Hat ein Säugling bleibende Schäden erlitten. Das kannst du dann nachher beschreiben, welche, weil die sind wirklich gravierend. Und es geht um den Vater des Säuglings, der angeklagt ist wegen dieser schweren Körperverletzung. Er soll seinen Sohn, als er 2 Monate alt war, geschüttelt haben, dass der ein Schütteltrauma erlitten hat, und die Verletzungen können wir nachher noch aufzählen, die diagnostiziert worden sind. Das Kind ist jetzt 9 Jahre alt, so lange ist das schon her, und ich will auch gleich sagen, warum das so lange gedauert hat. Passiert ist es 2015, dann hat es schon eine Weile gedauert, bis verhandelt worden ist, weil die Gerichte halt tatsächlich auch überlastet sind, weil in dem Fall auch Gutachter eine große Rolle spielen. 2019 ging es los, 2020 im Januar ist das Urteil gefallen, nämlich der Vater ist freigesprochen worden, das will ich jetzt gleich sagen. Und im Dezember 2020, also noch im selben Jahr, ganz selten, dass das so schnell geht, muss ich mal ehrlich sagen, normalerweise dauert das 1,5 Jahre, bis da eine Entscheidung kommt, ist gesagt worden, also dieser Freispruch, nee, den können wir nicht halten, da sind gravierende Fehler passiert. Und der Bundesgerichtshof hat von einer sehr seltenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Normalerweise wird ein aufgehobenes Urteil am selben Gericht bei einer anderen Kammer nochmal verhandelt. In dem Fall hat der BGH gleich angeordnet, nee, das geht nicht mehr zurück nach Mühlhausen, das geht gleich nach Erfurt, und dort soll sich eine Kammer mit diesem Fall beschäftigen.
Das wurde ja nicht nur einfach so gesagt mit dem netten Zweizeiler, sondern du hattest das ja auch ausgedruckt, was der BGH da gemacht hat. Und es waren ja, ich glaube, 15 bis 20 Seiten ungefähr. Also ein riesen Pamphlet. Ja. Du hast es ja auch nochmal mit.
Ja, ich raschel mal kurz, weil da stehen wirklich ein paar Sachen drin, die ich so selten auch gelesen habe bzw. gehört habe. Es ist ja so, bei so einem zurückgekommenen Urteil vom BGH, da ist es ja so, dass die Anklage vorlesen wird von der Staatsanwältin, die in dem Fall auch aus Mühlhausen kam. Und dann verliest der vorsitzende Richter das, was der Bundesgerichtshof dazu gesagt hat. Und ich will mich jetzt auf die Stellen konzentrieren, die für mich so am markantesten waren, warum dieses Urteil aufgehoben worden ist. Erstmal wird vorgelesen, wie das erste Gericht, in dem Fall das Mühlhäuser Gericht, das Urteil begründet hat, und dann kommt das, sorry, Gemeckere des BGH hinterher.
Und wir halten nochmal fest, es war damals ein Freispruch für den Angeklagten. So, dann Bundesgerichtshof sagt, nee, und das waren die Gründe. Genau, du hast ja einige markiert.
Ja, 2 Hauptgründe hat der Bundesgerichtshof gefunden. Der erste Grund war, dass der Angeklagte gesagt hat, er hat das Kind nur einmal hochgenommen und dabei sei es mit dem Kopf irgendwie an seine Schulter geschnickt. Und er würde das nie machen, das Kind schütteln und so. Die zweite Sache war, dass die Richter in Mühlhausen davon ausgegangen sind, zumindest steht es so im Urteil, dass der Angeklagte keine Kenntnisse im Umgang mit Säuglingen erworben habe. Er konnte also nicht wissen, dass man konnte nicht zweifelsfrei feststellen, dass er gewusst hat, dass der nicht gestützte Kopf eines Säuglings, wenn der hin und her schlägt, dass das da so gravierende Verletzungen geben kann. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, also erstens, die Verletzungen, die Gutachter diagnostiziert haben, wenn es okay ist, nenne ich die jetzt tatsächlich mal. Das Hirn hat ja so eine Mittellinie, sage ich mal, und die ist verschoben gewesen. hat der Gutachter gesagt. Also schon gravierende Gewalteinwirkung, so hat er es beschrieben. Und dann gab es auch Einblutungen und also es waren schwere Verletzungen und schon damals hieß es, das Kind wird bleibende Schäden davontragen. Der Angeklagte hat halt gesagt, nee, nur einmal hin und her, da sagt der BGH, ist mit den Verletzungsfolgen überhaupt nicht in Einklang zu bringen, diese Aussage. In dem BGH-Beschluss steht es jetzt nicht drin, aber normalerweise nennt man sowas dann halt eine Schutzbehauptung. Und die andere Sache war, dass die Richter gesagt haben, nee, also dass jemand nicht weiß, dass man von Babys den Kopf nicht schütteln darf, dass das hochgefährlich ist. Also das weiß jeder, da braucht man keine besonderen Kenntnisse zu erwerben. Mit diesen beiden Sachen ist es aufgehoben worden. Und du warst ja selber dabei, vor Ort waren die Kammer, es ging ein bisschen später los, weil ein Schöffe keine Ladung bekommen hatte. Drei Berufsrichter, zwei Schöffen, eine Staatsanwältin, der Angeklagte, sein Verteidiger. Und die Staatsanwältin hatte ich, meine vielleicht Referendarinnen dabei und wir beide, das war's. Sonst hat sich niemand für diesen Prozess interessiert.
Ja. Und sehr junge Staatsanwältin auch, ne?
Ja, ja, nicht die, die die erste Anklage vertreten hat, aber zumindest aus dem Gericht, wo halt die Akte liegt, weil in Mühlhausen ist ja das gesamte Ermittlungsverfahren gelaufen. Und dann ist es so, dass nach dem Verlesen dieses BGH-Beschlusses der vorsitzende Richter, der ist dafür bekannt, das ist der Herr Pröbsel, über den haben wir ja auch schon gesprochen, dem Angeklagten ins Gewissen geredet hat, sage ich jetzt mal, und gesagt hat, also das ist ja ein ziemlich deutlicher Hinweis, ein Wink mit dem Zaunpfahl des Bundesgerichtshofes. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, dass das in Richtung Verurteilung laufen kann.
Mhm.
Und da hat er gesagt, wir reden hier sehr offen mit unseren Angeklagten. Es ist 9 Jahre her und im Falle eines Geständnisses, da könne man damit rechnen, dass es eine Haftstrafe gibt, die nicht vollzogen wird. Das heißt also, eine Bewährungsstrafe wäre möglich. Und der Verteidiger hatte aber gesagt, nein, sein Mandant wird sich nicht dazu einlassen. Und damit ist es ja am ersten Verhandlungstag auch geblieben.
Genau, und dann waren aber gleich 6 Verhandlungstage angesetzt. Also man hat schon gesagt, okay, heute wird sich nicht eingelassen, aber man hat sich das natürlich offen gelassen. Also das kann man ja jederzeit machen.
Also man kann sogar, ich sag's jetzt mal, im letzten Wort noch ein Geständnis ablegen. Dann ist es meistens so, dass dann nochmal nachgefragt werden muss, dann wird nochmal in die Beweisaufnahme eingetreten oder so. Das ist möglich. Und selbst wenn man nach dem letzten Wort sagt, okay, wir machen eine Urteilsberatung, dann kommt das Gericht, will nur das Urteil verkünden, dann kann der Angeklagte noch sagen, okay, ich will jetzt doch ein Geständnis ablegen.
Und das Geständnis muss aber weiter gehen als das, was man weiß. Ne? Das ist die Voraussetzung.
Das ist richtig. Also ein echtes Geständnis ist immer etwas, was Tatsachen offenbart, die Ermittlungsergebnisse nicht so ganz einfach und ganz klar belegen.
Ansonsten hat der Richter, und das fand ich auch natürlich interessant, der vorsitzende Richter hat ja wirklich auch gesagt, wenn Sie das machen, dann kommen Sie hier mit einer, wäre es möglich, man kann das ja nicht wirklich vorausgreifen, aber wäre es möglich, dass Sie mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, hat aber auch klar gesagt, wenn Sie es nicht machen und wir kommen zu einer Verurteilung oder kämen zu einer Verurteilung, ja, dann ist durchaus 3 Jahre Gefängnis möglich. Und das ist natürlich dann auch mal eine Ansage, ne? Also das ist schon, finde ich, schon eine Ansage, auch nach so langer Zeit, nach 9 Jahren.
Er hat sich da auf einen anderen Fall seiner eigenen Kammer bezogen. Da kann ich mich auch erinnern, da ging es auch darum, dass jemand das Baby also so derb geschüttelt hat. Ja, dass es daran gestorben ist, weil eben keine medizinische Hilfe geholt wurde. In dem Fall, über den wir gerade sprechen, ist es ja so, der Vater war mit dem Kind allein und als die Mutter kam, hat sie den Zustand des Kindes erkannt, was nämlich tatsächlich dann apathisch war laut Anklage und hat sofort ärztliche Hilfe geholt. Und ohne diese ärztliche Hilfe wäre dieses Kind gestorben, hieß es in der Anklageschrift. Mhm. So dass das also vergleichbare Sachen sind. Und dann, das fand ich ganz interessant, das stand auch in dem Beschluss vom BGH, nämlich dass in der ersten Instanz die Eltern einen Privatgutachter oder der Vater und die Verteidigung einen Privatgutachter beauftragt haben, der gesagt hat, die schweren Folgen sind ein Impfschaden, weil das Kind an dem Tag auch noch geimpft worden ist.
Und tatsächlich war die Mutter davon überzeugt, dass die Impfung mit Schuld daran war, dass ihr Sohn jetzt schwerbehindert ist. Aber wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie der Bundesgerichtshof agiert hat und wie er einen Freispruch relativ schnell kassiert hat. Er hat dazu eine lange Begründung geschrieben und gesagt, dass da einiges nicht hinhaut. Wir erzählen aber gleich nochmal, was denn da vor 9 Jahren passiert ist und hören, was die Mutter dazu sagt. Denn die hat gesprochen auch über die Beziehung zu ihrem Mann. wir haben jetzt ja schon gesagt, der Vater war alleine mit dem Kind zu Hause und dann wurde das ja auch ganz gut beschrieben im Gerichtssaal. Also war alleine und das Kind hat wohl geschrien damals und war nicht so leicht zu beruhigen. Da hat er einen Schluck aus der Flasche gegeben, ne? Hat gehofft, so wird es besser, aber es wurde nicht besser. Ne?
So steht es zumindest in dem Urteil von Mühlhausen, das wir ja nachlesen können in dieser BGH-Entscheidung. Und weil es nicht besser wurde, sagt halt die Anklage, hat der Vater das Kind dann geschüttelt aus Verärgerung und Überforderung. Und der Angeklagte sagt, nein, er hat es nur einmal hochgerissen und dabei ist ihm der Kopf auf die Schulter geschnickt.
Gestoßen, also es wurde, weil man geschnickt war, immer so ein Slang? Geschnickt klingt immer so.
Möglicherweise ist das ein Wort, was der Angeklagte selbst im ersten Prozess benutzt hat. Das kann ich nicht sagen, weil ich kann es hier nur nachlesen, weil in Mühlhausen war ich nicht dabei.
Ja.
Das ist so das Spannungsfeld und in der Anklage steht auch, er habe sich dann also nicht weiter um das Kind gekümmert, obwohl es dem schlechter ging, was deutlich sichtbar war. Und als die Mutter zurückkam, die war wohl einkaufen, die hat dann sofort den Rettungsdienst geholt und dann war im Krankenhaus auch ganz schnell klar, dass da Gewalteinwirkung vorliegen müsste. Es gab also ganz schnell den Verdacht auf ein Schütteltrauma. Und es gab auch relativ schnell, dann wurde der Vater als Beschuldigter vernommen.
Dazu kann ich was sagen, weil da hat nämlich auch die Ärztin ausgesagt, die damals in dem Krankenhaus in Nordthüringen war, weil das Kind kam erst dahin und dann war es eben so, dass das Baby immer gekrampft hat und man hat diese Krämpfe nicht in den Griff bekommen und deswegen hatte man sich dann entschieden, das Baby dann nach Jena zu fliegen, also in eine Spezialklinik. Aber schon da war klar, das wird bleibende Schäden behalten und auch schon da war klar, dass es, beziehungsweise hat die Ärztin auch gesagt, dass es eigentlich von einer Impfung nicht kommen kann. Sowas, solche Verletzungen im Kopf. Also das nochmal der Hergang, dass das Baby dann erst in ein Krankenhaus kam, dann in eine Spezialklinik und da wurden dann auch die Eltern vernommen tatsächlich. Also die Polizei kam dann relativ zügig und hat dann eben den Vater und auch die Mutter vernommen.
Ja, und dann hat es ja eine Weile gedauert, bis in Mühlhausen Anklage erhoben wurde. Ich sag jetzt mal gegen den Vater. Und im ersten Prozess hat die Mutter, wenn ich das recht in Erinnerung habe, von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Zumindest ist es in diesem Prozess so gesagt worden. Und diesmal ist sie als Zeuge wieder als Zeugin vernommen, also eingeplant gewesen.
Genau, das war, weil der Mann, der hatte ja geschwiegen, das haben wir ja gesagt, der wollte sich erstmal nicht einlassen, aber seine Frau bzw. die Mutter, die hatte sich dann eingelassen und hat ihren Mann schon als sehr fürsorglichen Vater beschrieben. Und es kam nämlich auch dann, das fand ich spannend, die Nachfrage, kennt sich denn ihr Mann aus mit Babys? Weil das war ja auch die Sache, weiß der denn eigentlich, was passiert, wenn man so ein Baby hochnimmt und dass man den Kopf halten muss? Und da hat sie gesagt, ja klar, das weiß der. Also sie hat ihn sehr fürsorglich beschrieben. Was spannend war, ist, dass die eine Richterin nachgefragt hat, ob man nicht denn über den Tag gesprochen hat, also ob sie nicht mal gefragt hat, hier hast du das Baby denn eigentlich geschüttelt? Und da hat er gesagt, nein, er hat es nur hochgenommen und geschnickt, aber weiter habe man darüber nicht gesprochen, über diesen Tag. Und dann hat sie auch gesagt, sie hätte sich sonst getrennt, hätte sich das so bestätigt. Und da hat natürlich der Richter auch nochmal im Nachgang gesagt, naja, die Hürden wären natürlich hoch, weil er hat auch gefragt, würden sie sich denn heute auch trennen, wenn das jetzt rauskäme? Und da hat sie das mindestens mal offen gelassen. Und daraufhin hat natürlich der Richter dann im Nachgang gesagt, naja, die Hürden sind natürlich hoch, wenn das im Raum steht, dass die Frau einen verlässt, wenn man das gesteht. Ne? Das macht es natürlich dann nicht einfacher, weil die Gefängnisstrafe ist das eine oder die Strafe, die Bewährungsstrafe das eine. Aber wenn dann auf einmal die Frau weg ist, ist natürlich wieder das Soziale, ist natürlich das andere.
Ja. Olli, du hast mir im Vorfeld erzählt, du weißt, welche Schäden das Kind erlitten hat. Wir haben ja, in der Anklage der damaligen stand ja drin, bleibende Schäden sind zu befürchten, hat der Gutachter damals gesagt. Ich will kurz vorher noch sagen, dass die neue Kammer, die Erfurter Kammer, das Kind nochmal hat begutachten lassen und da hat der Vorsitzende gesagt, also ein Impfschaden ist definitiv auszuschließen. Dieser Gutachter, der das Kind sich nochmal angeschaut hat, der wird dann auch nochmal im Prozess gehört, aber du hast gehört, wie es dem Kind heute geht.
Geht zu einer Schule für geistig Behinderte. Sprechen kann er nicht, hat die Mutter ausgesagt. Er braucht überall Hilfe im Alltag. Also das Kind ist schwer behindert und ja, braucht überall Hilfe. Also das hat wirklich gravierende Folgen gehabt, dieser Tag damals vor 9 Jahren. Und Sie hat schon deutlich gesagt, muss ich sagen, dass sie glaubt, dass die Impfung mit Schuld an der ganzen Sache ist, also daran, dass ihr Kind jetzt so stark beeinträchtigt ist. Und sie hat auch der Ärztin von damals schwere Vorwürfe gemacht, die das Kind geimpft hat, obwohl es angeschlagen gewesen sein soll. Ja, die Mutter hat sich aber auch selbst Vorwürfe gemacht, klar, aber vor allem hat sie ihren Mann geschützt und hat schon gesagt, dass er sich um den Sohn kümmert. Aber ich muss sagen, ich habe gedacht, dass es schon ziemlich unfair ist, weil das Kind hat ja keinen Anwalt, keine Nebenklage, kein nichts. Auch wenn das nämlich nichts am Leben ändern würde. Conny, wie siehst du das?
Ja, ich meine, die für das Kind sprechen die Eltern. Und die können bestimmen, ob es als Nebenkläger in dem Verfahren auftritt. Aber das spricht ja eher für, ich sag's jetzt mal, auch wenn es vielleicht von anderen nicht gut gefunden wird, für einen intakten Familienverband. Eine Familie, die zusammenhält.
Aber auch eine Familie, die jetzt schon seit Jahren mit diesem Prozess zu tun hat. Und wie es weitergeht, das hören wir gleich.
Es ist ja jetzt schon gesagt worden, es gibt einen Verhandlungstag, da werden alle Gutachter und alle Ärzte auch gehört. Du hast ja schon gesagt, das Kind war in zwei Krankenhäusern, da werden also die behandelnden Ärzte gehört. Dann gibt es den Gutachter, den das erste Gericht beauftragt hat, der halt, wie heißt denn das so schön, die Kausalität zwischen derbem Schütteln und den Verletzungen sozusagen, der gesagt hat, also das, was ich sehe an Verletzungen, das kann nur auf mehrfaches Schütteln zurückzuführen sein. Fällt mir gerade noch ein, dass der BGH gesagt hat, es gibt keine biomechanischen Erfahrungen, wie oft man schütteln muss, um welche Verletzungen hervorzurufen sozusagen. Und der Gutachter hatte aber ganz eindeutig gesagt, da muss eine massive Gewalteinwirkung passiert sein. Also mehrfach muss der Kopf hin und her geschüttelt worden sein. Der Gutachter wird gehört. Ich denke, es wird auch nochmal der Gutachter gehört aus dem ersten Verfahren, den die Eltern beauftragt haben, der im ersten Verfahren gesagt hat, das ist ein Impfschaden. Es wird der Gutachter gehört, der das Kind jetzt vor diesem erneuten Prozess nochmal begutachtet hat, weil schriftlich reicht nicht. Die alle müssen nochmal nachfragen dürfen, wenn irgendwas unklar ist. Und ich denke, die behandelnden Ärzte dann auch aus Jena werden kommen. Du hast ja gesagt, die Ärztin kam aus dem Krankenhaus in Nordhausen, die
genau.
Du gehört hast.
Genau.
Da denke ich, werden die auch nochmal gehört. Und es werden sicherlich dann auch noch Polizeibeamte gehört, weil es geht ja auch um das Aussageverhalten des Vaters. Na, der BGH natürlich ein bisschen ausführlicher sich damit beschäftigt, als ich das vorhin gesagt habe. Nämlich ist das konstant, hat der Mann immer dasselbe gesagt. Das sind ja so Sachen, die eine Rolle spielen bei der Glaubwürdigkeit. Und da hat der BGH nämlich gesagt, ja, der hat von Anfang an gesagt, zwar nur einmal, aber da hat er schon gewusst. Das war schon nachdem klar war, nachdem man den Eltern gesagt hatte, diese Verletzungen sind ein Schütteltrauma, da muss was passiert sein. Und da hat der BGH gesagt, naja, es kann schon konstant sein, was der Angeklagte ausgesagt hat, aber es war halt schon, nachdem er wusste, da ist möglicherweise was passiert, was nicht hätte passieren dürfen.
Weil man ja auch den beiden gesagt hat, dass die Polizei kommt und sie vernehmen wird. Ein Polizist hat auch schon ausgesagt, aber da war die Aussage, dass der Mann bzw. auch die Mutter jetzt nicht auffällig in Tränen aufgelöst waren, als er da ankam. Also das ging es nur um das Verhalten und ehrlicherweise war das ein kurzer Auftritt, weil der hat das erzählt, was er vor 9 Jahren damals vermerkt hat in der Akte. Ging es eher nur um das Verhalten des Mannes und der Frau. Aber wir haben ja schon gesagt, eine lange Zeit her, muss man sich erstmal dran erinnern, für so einen Polizeibeamten, der dann einmal zu so einer Vernehmung kommt, ist vielleicht mehr Alltag als für andere.
Ich möchte da tatsächlich eine Lanze brechen für solche Vernehmungsbeamten, weil mir das ganz, ganz oft passiert. Ich sitze ja zwischen den Zuschauern und oft auch neben Angehörigen von Opfern oder vielleicht sogar auch Angeklagten. Die können das überhaupt nicht verstehen, dass sich schon jemand nach 2 Jahren nicht mehr dran erinnern kann, dass der sagen kann, ach, nur noch schemenhaft, das andere muss ich vorlesen, weiß ich nicht mehr. Weil für die allermeisten Menschen ist ja eine Straftat, eine polizeiliche Vernehmung, ein Gerichtsprozess, irgendwas furchtbar Aufregendes, was man eben wirklich nur ganz selten hat, vielleicht nur einmal im Leben und natürlich merkt man sich das dann. Und ich sehe das an mir. Es gibt spektakuläre Prozesse, auf die ich angesprochen werde, wo ich, weil sie schon 10, 12 Jahre her sind, wirklich spektakuläre Sachen, wo ich mich tatsächlich kaum noch erinnern kann, weil ich halt auch so oft in der selben, in der gleichen Situation sitze und mich dann nicht mehr erinnern kann, also wirklich noch nicht mal mehr ein Bild vor Augen habe. Und ich denke, dass das Polizeibeamten, sorry, genauso geht, dass sie sich vielleicht erinnern, wenn die den Namen lesen oder sagen, ach, hier ist, habe ich eine Aktennotiz gemacht, dass der zwischendurch mal raus musste, weil der stark geschwitzt hat oder so. Sowas vielleicht, aber wie gesagt, 9 Jahre.
Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie gewinnbringend ist das dann eigentlich für so einen Prozess? Aber es ist natürlich, gut, die Zeugen sind unterschiedlich wichtig, ja, sagen wir es mal so, aber...
Ja, und wir haben hier wieder, ja, Corona-Pandemie, es ist lange nicht verhandelt worden und der Mann sitzt nicht in Haft, der ist draußen. Da gibt es kein Eilbedürfnis und das sind die Prozesse, die dann halt... Ja, dann stattfinden, wenn man gerade keine Haftsache zu verhandeln hat, damit Leute, die in Haft sitzen, dann nicht rauskommen, weil die Gerichte nicht schnell genug sind. Also nur deshalb rauskommen, weil die Gerichte nicht schnell genug verhandeln.
Und wir sind ja in einer Urteilsspanne, würde ich jetzt einfach mal sagen, von Freispruch, kann ja auch wieder durchaus sein, obwohl der Richter das natürlich ein bisschen anders angedeutet hat. Durchaus auch eine Bewährungsstrafe, falls eine Einlassung oder ein Geständnis passiert, aber auch Gefängnisstrafe. Weil das verjährt nicht, ne, Conny? Oder gibt es irgendwie so...
Olli, du darfst mich nicht nach Verjährungsfristen fragen, weil wenn ich das einen Juristen frage, sagt er auch, Moment, da muss ich nachgucken, weil es nicht nur diese absoluten Verjährungsfristen gibt, sondern diese Verjährungs, also wir wissen ja alle, Mord verjährt nie, das ist ja so ein geflügelter Spruch und bei allen anderen Sachen, bei Betrug zum Beispiel, ist einfach mal nach 10 Jahren Schluss. Glaube ich jedenfalls. Und dann gibt es halt aber so Unterbrechungen der Verjährungsfrist durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Und da gibt es dann so viele unterschiedliche Fristen, ich möchte mich nicht festlegen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt einen Juristen fragen, sagt er, ich muss mal nachgucken, ich rufe sie wieder an.
Und wir sagen es aber dann auf jeden Fall, wir lösen das natürlich dann auf, wenn das Urteil soweit sein sollte. Dieses Jahr ist es aber, glaube ich noch, es wird nämlich relativ zackig durchverhandelt.
Ja.
Du hast gesagt, es gibt ein Kampftag, so war die Aussage, wo viele Zeugen gehört werden. Und dann sagen wir, was rausgekommen ist. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Das nächste Mal, wie immer, in 2 Wochen. Jeden zweiten Montag sprechen wir über einen Fall, einen Prozess in Thüringen, bei dem wir selbst dabei sind. Zu hören ist das in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Audiothek, da finden Sie auch viele weitere spannende Podcasts. Vor allem die Rubrik True Crime lege ich Ihnen da ans Herz. Also viel Spaß beim Hören und bis dann.